Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Es ist nach wie vor die Tat, die Österreich und nicht nur Österreich in Atem hält. Und die Rede ist vom School-Shooting in Graz mit 11 Toten. Und man rätselt natürlich auch über die Motive des Täters, welches Profiling er haben könnte, der 21-jährige Arthur A. Und dazu darf ich einen der ausgewiesensten Profiler in dem Land, den Psychiater und auch forensischen Psychiater Reinhard Haller begrüßen. Und damit schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Haller, natürlich ist das Rätsel, was geht in so einem 21-Jährigen vor sich, den die Nachbarn, ich sage jetzt fast dazu, wie fast immer in solchen Fällen, als unauffällig beschrieben haben.
Zunächst muss ich vorausschicken, dass ich den Täter natürlich nie untersucht habe und auch über keine medizinischen Unterlagen verfüge und dementsprechend nur einen Vergleich mit ähnlich gelagerten Fällen anstellen kann. Nun, es gibt weltweit ja einige hunderte School-Shootings, die meisten in den USA. Etwa 80% der Täter werden getötet, 20% überleben und von denen weiß man ungefähr, was in diesen Menschen vorgeht. Es sind überraschenderweise nicht die üblichen Verdächtigen, also nicht diejenigen, die aus schlechten Familien stammen, auch nicht Menschen mit schweren Persönlichkeitsstörungen oder mit schwer abnormem Drogenmissbrauch, sondern es sind eigentlich relativ unauffällige Menschen, von denen nachher alle sagen, das hätte ich dem nie zugetraut, das hätte ich von dieser Person nie erwartet. Das Schwierige an dieser ganzen Geschichte ist, dass diese Menschen zwischen ihrem Innenleben und dem, was sie nach außen repräsentieren, eine enorme Diskrepanz aufweisen. Also man kann nicht gut erkennen, was in ihnen wirklich vorgeht. Und da weiß man noch doch aus verschiedenen Untersuchungen, dass es im Prinzip bei all diesen Tätern zwei durchgängige Muster gibt. Das eine ist die Griffnähe zur Schusswaffe. Die war bei diesem Täter offensichtlich gegeben, also nicht nur zu der Pistole und Schrotflinte, sondern er hat offensichtlich sogar eine Rohrbombe gehabt. Also er hat gewusst, wie man damit umgeht, wie man damit hantiert. Und das Zweite ist nicht erkannte Kränkung. Das heißt, etwas völlig Unscheinbares, wie es eben eine Kränkung ist, hat bei ihm offensichtlich einen Prozess ausgelöst, etwas verstärkt. Das hat er nicht gezeigt nach außen, denn man zieht ja die Maske der Coolness auf. Man will nicht zugeben, dass man Schwäche hat, dass man sich durch Kleinigkeiten irritieren lässt. Und dann braut sich innerlich etwas zusammen über Monate, Jahre hinweg. Und dann schreitet man zur Tat, wenn dieses Fass von Kränkungen, von überbordenden, auch von Fantasien, Verkränkungen übervoll ist. Und bezeichnenderweise kehren die Täter dann an die Schule zurück. Warum in die Schule? Weil die in dieser Lebensphase, ob sie will oder nicht, der Ort der meisten Kränkungen ist. Wie gesagt, da geht es nicht um große Traumatisierungen, da geht es um Kleinigkeiten.
Gut, aber das kann ja jeder anders empfinden. Aber grundsätzlich macht er ja in diesem Abschiedsvideo offensichtlich, und er hat einen Abschiedsbrief, also ein Abschiedsvideo an die Mutter per Handy geschickt, die das dann auch eingeschickt hat, aber da war es zu spät, und einen Brief geschrieben, wo er eben Mobbing und Schule verantwortlich macht. Also er ist offensichtlich dorthin zurückgekehrt, wo er sich zumindest subjektiv gemobbt gefühlt hatte. Auch das kennt man ja von School-Shootings in den USA, wobei das meistens noch Schüler waren, die eigentlich noch aktiv in der Schule waren. Der ist ja 21 und nicht mehr in der Schule gewesen. Trägt man Kränkungen so lange in sich? Kann sich das so aufstauen?
Ja, aber das, was Sie hier beschreiben, das ist ja geradezu das Wesen der Kränkung, dass Sie objektiv betrachtet etwas völlig Unauffälliges, etwas Normales ist, etwas, was jeder Mensch von uns tagtäglich mitmacht, aber subjektiv bei bestimmten Menschen eben die Welt bedeuten kann. Und was man dahinter zu vermuten hat, das ist eben, dass diese Menschen sich tief in ihrem Innersten irgendwie getroffen fühlen, verletzt fühlen, beispielsweise indem sie empfinden, dass es Mobbinghandlungen gegeben hat. Das will ich jetzt hier in diesem Fall niemandem unterstellen, aber es ist davon auszugehen, dass er es zumindest so empfunden hat. Und bitte, was sind denn Mobbinghandlungen anderes als systematische Kränkungen? Beim Mobbing geht es ja nicht darum, dass man Menschen niedermacht oder mit dem Messer bedroht oder dergleichen, sondern es sind die vielen kleinen Stiche, die vielleicht die anderen gar nicht bemerken, die man selbst aber übersensibel empfindet und dann eben versucht, damit fertig zu werden. Mobbingopfer sagen einem ja grundsätzlich, ich bin durch die Hölle gegangen. Und wenn man sie dann fragt, wie ist es denn in der Hölle, dann kommen nicht die großen Dinge daher. Dann kommt eben daher, mich hat man nicht beachtet, mich hat man nicht wertgeschätzt, man hat meinen Gruß nicht erwidert, man hat mich nicht auf die Geburtstagsparty eingeladen, ich habe noch keine Freundin gehabt wie alle anderen. Also lauter solch kleine Dinge, die jeder Mensch mitmacht, die aber bei manchen übersensiblen Menschen eben eine solche Reaktion auslösen. Und das wirklich Verhängnisvolle ist ja etwas ganz anderes, dass sie es nach außen nicht zeigen. Man kann es also kaum erkennen und dadurch wird sozusagen ein Panzer gelegt, ein Kelomat-Effekt erzeugt, der sich eben im Lauf der Zeit entwickelt, bis es zu dieser schrecklichen Explosion kommt.
Jetzt ist es so, Sie haben es schon angesprochen, dass die Waffen für ihn leicht erreichbar waren. Das waren sie auch nach einem psychologischen Test, den man nämlich braucht, um diesen Waffenschein zu erhalten, den er erhalten hat. Wie kommt es? Also das heißt, Sie haben schon gesagt, man erkennt die Kränkung von außen nicht, aber offensichtlich erkennt das dann ein Psychologe auch nicht.
Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem. Also ich beneide den Kollegen oder die Kollegen, die dieses Waffentauglichkeitsgutachten ausgefüllt haben, in keiner Weise. Aber Tatsache ist natürlich, dass man mit keiner Methode zukünftiges Verhalten verlässlich vorhersagen kann. Vor allem kann man das nicht mit testpsychologischen Untersuchungen allein tun. Tests werden meines Erachtens ziemlich überschätzt. Sie können niemals solche Verhaltensweisen, Zukunftsprognosen exakt vorhersagen. Hier geht man immer ein gewisses Risiko ein. Und das Problem im gegenständlichen Fall ist eben, dass es offensichtlich ein ziemlich normaler junger Mann war, nach allem, was man bisher weiß. Und das wird auch durch die Tests dann natürlich nicht entsprechend erfasst. Und da sehen wir eben, dass also auch solche Untersuchungen ihre Grenzen haben. Und da müsste man wahrscheinlich überlegen, ob man hier nicht ansetzt, einerseits bei der Waffengesetzgebung, ob man die nicht strenger gestaltet und andererseits, was man mit diesem psychologischen Tests anfängt.
Aber das heißt, Sie sind der Meinung, wenn er nicht den Zugang zu diesen Waffen gehabt hätte, wäre die Tat nicht passiert?
Das ist eine der zwei durchgehenden Muster, die man bei ähnlichen Tätern findet. Griffnähe zur Waffe, nicht erkannte Kränkung. Und dementsprechend haben wir ja auch in den USA besonders viele solcher Fälle, weil es dort in jedem Haushalt eine Schusswaffe gibt und die meisten Menschen damit auch wissen, wie man sie einsetzt.
Jetzt ist es so, dass er in diesem Abschiedsbrief sich oder auch Abschiedsvideo dürfte sich einerseits bei seiner Mutter bedankt haben für deren Fürsorge, eben dann Schule und Mobbing verantwortlich gemacht haben, gleichzeitig schon präventiv entschuldigt hat für das, was er tun werde und gebeten hat, dass man sich um seine Katze sorgt. Was sagt uns das?
Ja, das sagt uns, dass dieser Täter auch ein Empathievermögen hat. Also er ist nicht einer dieser empathielosen Psychopathen, sondern er ist durchaus besorgt um seine Mutter. Da fällt mir im Übrigen ein, wenn ich das noch kurz erzählen darf, bei einem Fall, den ich untersucht habe, beim Amoklauf von Winnenden, der Täter hat sich umgebracht, man musste das Ganze rekonstruieren. Da haben übrigens alle auch gesagt, er war völlig unauffällig. Wir haben an ihm überhaupt nichts beobachten können, keine Veränderungen vor. Und die Mutter, die hat mir erzählt, das Einzige, was ihr sozusagen sehr auffallend vorgekommen ist, das war, dass er an diesem Tag vorerst nicht zur Schule gegangen ist und gesagt hat, die Schule geht heute erst etwas später los. Und sie hat gewusst, das stimmt nicht, er flunkert irgendwie. Und das letzte Bild, das sie von ihm gesehen hat, das war, dass er auf der Ofenbank sitzt und die Katze streichelt. Das ist der letzte Eindruck, den sie ihrem Sohn, der dann 16 Personen zu Tode gebracht hat, noch mitgenommen hat. Also hier sehen wir auch, wie differenziert sich diese ganze Geschichte darstellt. Aber der entscheidende Punkt ist, die Macht der Kränkung, die ist schwerer als die Fürsorge für ihre Mutter. Und es kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Das Ganze, was Sie jetzt genannt haben, das klingt doch sehr melancholisch, sehr depressiv. Und da darf ich nur daran erinnern, dass die männliche Depression nicht selten in Außenaggressionen ausgelebt wird, also dass dieser depressiven Komponente auch an bestimmter Stellenwert zukommt.
Mhm. Ich möchte noch einmal zum Mobbing auch zurückkommen, weil es fühlen sich laut letzten Studien auch in Österreich rund 20% der Schüler, also ab 15, offenbar gemobbt an Schulen. Jetzt gibt es Anti-Mobbing-Konzepte. Sollte man die auch verstärken?
Ja, Sie sprechen hier etwas absolut richtig an. Sie haben gesagt, Sie fühlen sich gemobbt. Und so möchte ich auch im gegenständlichen Fall natürlich keinesfalls jetzt eine Täter-Opfer-Umkehr betreiben und sagen, die haben gemobbt. Aber ich gehe schon davon aus, dass er das so empfunden hat und nicht gezeigt hat nach außen hin. Also ich glaube schon, diese Anti-Mobbing-Programme, die es an den Schulen gibt, haben schon ihre Berechtigung, erfreuen sich auch einer großen Beliebtheit. Man müsste sie vielleicht noch ein Stück weit dadurch ergänzen, dass man die Menschen, die jungen Menschen ermuntert, dass sie auch über ihre Gefühle sprechen können, dass sie auch zugeben können, gerade für junge Burschen ist das von Wichtigkeit, dass sie ihre Schwächen haben, dass sie ihre Sorgen haben, die nicht solche Kinkerlitzchen sind, als die sie sich nach außen darstellen, und dass sie lernen, darüber zu sprechen, weil nur dadurch lassen sich Kränkungen entschärfen und nur dadurch kommen diese Täter, die innerlich in der Regel vereinsamt sind, kommen sie aus dieser Spirale heraus, in der sich diese schrecklichen Fantasien entwickeln.
Mhm. Schon zum Abschluss, was wir gesehen haben, unmittelbar nach der Tat, also nach ein paar Stunden, hat es dann Drohanrufe gegen Schulen gegeben, gegen andere Schulen. Dieses Phänomen der Trittbrettfahrer, was ist das?
Ja, zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass es, glaube ich, in einem solchen Fall jetzt nicht die richtige Zeit ist, um die Schuld irgendjemandem zuzuweisen. Ich glaube auch nicht, dass es einen Schuldigen oder den Schuldigen für so ein komplexes Verbrechen gibt. Hier spielen eine ganze Reihe von Faktoren zusammen, die man zum Teil erkennen kann, zum Teil auch nicht. Für mich selbst, und ich habe immerhin über 500 Personen mit Tötungsdelikten begutachtet und 2 Jahre meines Lebens mit Mördern sozusagen in Einzelhaft verbracht. Und da versteht man schon so einiges. Mhm. Aber das Cool-Shooting gehört für mich immer noch zum unbegreiflichsten Verbrechen. Sie merken ja selbst, ich kann es nicht auch wirklich erklären. Aber eine gewisse Tatsache ist auf jeden Fall, dass es bei solch schrecklichen Taten immer auch zu Nachahmehandlungen kommen kann. Diese Gefahr ist erhöht. Und ich hoffe also sehr, dass einerseits die Sicherheitsbehörden das im Auge behalten, und auf der anderen Seite, dass man auch in der Schule über diesen schrecklichen Vorfall behutsam spricht.
Also das Schlimmste, was man jetzt eigentlich tun könnte, wäre verdrängen, oder?
Ich glaube, am Anfang ist Verdrängung natürlich ein Schutzfaktor.
Nein, nicht für die direkt Betroffenen, ja.
Genau, aber auf Dauer gesehen muss man das auf jeden Fall aufarbeiten. Es muss hier auch die Trauerarbeit stattfinden und es müssen die Dinge, die sie einen die Sprache verschlagen, tatsächlich zu Wort gebracht werden. Nur so bekommen wir Transparenz hinein und nur so nehmen wir das aggressive Potenzial heraus.
Gut, vielen Dank, Reinhard Haller, für dieses Interview.
Danke für die Einladung.
Und wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview zum schrecklichen School-Shooting in Graz weiter. Bleiben Sie dran.